Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Schalke verliert mit 1:3 beim 1. FC Nürnberg, aber die Art und Weise, wie die Niederlage zustande gekommen ist, die birgt viel Stoff für Diskussion. Und das machen wir heute bei 19:04 Inside Schalke. Wir diskutieren über das Spiel, natürlich spielt die sehr umstrittene Schiedsrichterentscheidung eine Rolle und wir verabschieden noch einen verdienten Schalker, dessen Abschied, nicht ganz rund gelaufen ist. Das alles bei 19:04 Inside Schalke.
19:04 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
Guten Morgen und Glück auf an diesem aus Schalker Sicht etwas trüben Sonntag. Das liegt an dem Spiel gestern. Schalke hat 1:3 in Nürnberg verloren. Hätte alles so schön sein können. Man hätte mit 2 Siegen in die Saison starten können, aber wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus mal so schön gesagt hat. Der Mann in Schwarz war dagegen. Wir reden heute drüber bei Inside Schalke und bevor wir loslegen, vielleicht nochmal ein kleines Wort in eigener Sache. Ihr habt sie letzte Woche schon mal erlebt und da haben wir sie so ein bisschen unterm Radar durchfliegen lassen und gar nicht richtig vorgestellt. Wir haben eine neue Bereicherung für unser kleines Team. Es ist Kati Piorek.
Hallo.
Du bist Sportredakteurin bei der WAZ.
Genau.
Du kommst aus Gelsenkirchen und du bist Schalke-Fan.
Genau, Stadiongängerin, gewisse Schalke-Affinität habe ich in die Wiege gelegt bekommen und deswegen freue ich mich jetzt hier zu sein.
Genau, aber du trennst natürlich Fan sein und Reporter sein.
Absolut, so gut
wie ich das gehört. Wir müssen das nicht machen.
Bei uns geht das auch nicht so ganz. Ne? Das ist so, also das Blut fließt einfach blau und weiß, da kann man das nicht so ganz trennen. Deswegen sind wir auch keine Sportjournalisten, Matthias.
Ganz genau. Apropos Sportjournalisten, liebe Grüße von Robin und Andy, die ihr natürlich auch weiterhin sehen werdet. Nur nicht jetzt, weil sie ihren verdienten Urlaub nehmen nach EM und Olympia. Dürfen sie auch mal 2 Tage wegfahren, habe ich gehört.
Sind aber bald wieder dabei.
Genau. In dem Sinne, keine weitere Vorrede mehr. Wir legen los mit 19:04 und diese 19:04 Minuten, die starten. Jetzt. Ja, Kathi, du warst gestern in Nürnberg, bist glaube ich gestern Abend genau. noch zurückgefahren
ja,
mit dem Zug.
Nacht wieder angekommen, genau.
Genau, und die nach Niederlagen ist die Heimreise besonders blöd, weil man irgendwie 7 Stunden Zeit im Zug hat, sich das Ganze nochmal Paroli laufen zu lassen.
Genau, wir konnten viel nochmal über die strittige Szene sprechen, die Szene des Spiels. Wir hatten es im Stadion tatsächlich gar nicht so genau sehen können auf den ersten Moment. Es sickerte dann schnell durch, dass das mindestens mal fraglich war, die Entscheidung. Und als man dann die Bilder gesehen hat, da war auch klar, da lag der Schiedsrichter gründlich daneben.
Absolut. Und ich bin nie ein großer Fan davon, dem Schiedsrichter die Schuld zu geben, wenn es in die Hose geht. Aber ich finde in dem Fall, das war die entscheidende Szene, die das Spiel komplett rumgerissen hat. Ja, bis zu dem Zeitpunkt.
Ein totaler Gamechanger.
Ja, ja.
Wir rollen das Spiel gleich in gewohnter Manier mal von vorne bis hinten auf. Aber bleiben wir bei der Szene erstmal. Natürlich, es war ein totaler Gamechanger. Schalke hat bis zu diesem Augenblick, das war ja in der 4. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, Nürnberg überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen, weil sie in der Tat mit ihrem frühen Pressing sehr gut eingestellt waren auf Miro Kloses Nürnberger. Und diese völlig ungerechtfertigte gelbe Karte, da möchte ich übrigens gleich auch nochmal an der Stelle über den Video Assistant Referee sprechen, beziehungsweise warum der da nicht eingreifen darf und warum das Käse ist. Aber danach passte das System halt überhaupt nicht mehr. Nürnberg hatte dann Platz, Raum und konnte kombinieren, konnte kommen. Und dann hat man auch die Schwächen in der Defensive der Schalker gesehen, die ja so eigentlich auch nicht aufgestellt sein sollte.
Ja, genau, das war ganz kurzfristig vorm Spiel. Paul Seguin sollte eigentlich spielen. Wir hatten die Info bekommen, dass er doch fit ist. Er war ja unter der Woche mehr im individuellen Training, nachdem er Wadenprobleme hatte. Geratz hat auch nachgesagt, es war nicht diese Verletzung, weswegen er ausgefallen ist. Also er hatte quasi in der letzten Aktion des Warm-ups Adduktorenprobleme und wurde dann nicht aufgestellt. Und Geratz meinte, er muss dann in Momenten, Sekunden entscheiden, wer stattdessen aufläuft und hat sich dann eben für Kaminski entschieden. Sonst wäre Schallenberg wieder in der Innenverteidigung gesetzt gewesen, was ja gegen Braunschweig wirklich gut funktioniert hat, mit einer der Besten des Spiels gewesen. Und deswegen kam dann diese kurzfristige Umstellung. Kaminski spielte dann, wir hatten auch nachher gefragt, warum er sich für Kaminski entschieden hatte. Das rührte daher, Geratz meinte, er hat letzte Saison mit Cissé schon mal zweimal zusammen in der Innenverteidigung gespielt. Da war die Hoffnung da, dass das dann so ein bisschen eingespielt ist, noch die Erinnerung da ist.
Die besten Abwehrleistungen, aber...
Genau, ist dann nicht ganz aufgegangen. In der ersten Halbzeit, wie du schon sagtest, Sinan, hat es super funktioniert. Also ich hatte auch in die Statistik geguckt, Nürnberg hatte nicht einen Torschuss. Und dann mit der 47. sie kommen aus der Pause, Zuordnung überhaupt nicht gepasst. Durch diesen Platzverweis bedingt, was dann ab da eigentlich ein anderes Spiel.
Es war ja nämlich auch nicht irgendwer, der dann vom Platz geflogen ist. Genau. Ron Schallenberg, der in den vergangenen Wochen und also auch zum Ende der vergangenen Saison hin eine immer wichtigere Rolle in diesem defensiven Mittelfeld und mitunter auch als Abwehrspieler gespielt hat, der offenbar es geschafft hat, diese Defensive immer weiter zu koordinieren, zu kontrollieren und seinen Mitspielern eine gewisse Stabilität auch zu geben. Und damit war wirklich, wie auf einmal war der Stecker komplett gezogen. Also zumindest bis zu dem Moment, bis Nürnberg dann auch zu zehn war.
Ja, der Zeitpunkt war einfach total unglücklich, ne? Wie das Ganze passiert ist, weil so direkt vor der gelb-roten Karte hat Schalke nochmal eine Riesenchance durch Mörken, glaube ich, der da 2-0 machen kann. Der kommt da ziemlich frei im Strafraum zum Schuss. Fällt da Tor, ist das Spiel, glaube ich, gegessen. Und nun Schalke muss die zweite Halbzeit nur runterspielen. Und dann kommt halt diese dämliche Szene. Wobei, dämlich muss man ja auch zumindest Schallenberg so ein bisschen vorwerfen, die erste gelbe Karte war dumm, oder?
Ja, das gibt ja auch unumwunden selber zu, ne? Ihr habt es geschrieben, er hat es ja selber gepostet, noch unmittelbar aus der Kabine.
Genau, er hatte in der Kabine, das war auch ein bisschen kurios, wir hatten ihn nach dem Spiel im Interview, er hatte gesagt, er hat sich die zweite Halbzeit dann tatsächlich auch nicht mehr angeguckt, also ist in der Kabine geblieben und meinte, ich möchte da gar nicht drauf angesprochen werden und hat dann darauf verzichtet, das Spiel im Gang zu schauen. War tatsächlich, er hat es direkt eingeräumt, die erste gelbe darf ihm nicht passieren. Es gibt diese Kapitänsregel, nur noch der Kapitän darf sich beim Schiedsrichter beschweren und auch im Maße. Da meinte er von sich aus, die gelbe Karte darf ihm nicht passieren. Wir hatten dann gefragt, muss er, ne, erster Eindruck gewesen, darf er dann da so in den Zweikampf gehen, nachdem er nur 3-4 Minuten vorher die gelbe Karte bekommen hat? Und er meinte, ne, erstens, wenn man sich das nochmal anschaut, er ist nicht dem Nürnberg auf den Fuß gestiegen, es war genau andersrum, Jan da ihm. Und er meinte, ich kann nicht aufhören, Fußball zu spielen.
Nein, natürlich.
Also ich muss
natürlich muss er im zentralen Mittelfeld gucken, dass er die Bälle abräumt oder die Bälle gewinnt. Und wie du schon sagst, Schallenberg zieht zurück, wird selber getroffen, postet dann ja auch ein Foto von seinem Cut am Bein, wobei das jetzt, also man kann auch selber faulen und sich dabei verletzen. Das einmal
es wirkt dramatischer.
Es wirkt dramatischer. Fakt ist, diese zweite gelbe Karte ist völlig ungerechtfertigt. Und da, also ich bin grundsätzlich kein großer Freund des Video Assistant Referees, aber das sind immer wieder diese Szenen, wo ich sage, verdammt nochmal, ändert das Regelwerk so, dass er auch wirklich was bringt, weil er darf ja in diesem Moment gar nicht sich nicht einmischen.
Weil es nur gelb-rot ist, in Anführungsstrichen. Ja. Wenn es eine glatte rote Karte und eine rote Kartenentscheidung gewesen wäre, hätte der VAR nochmal drauf gucken können oder müssen.
Ja. Ja, aber es ist halt eine Szene, die das Spiel komplett verändert. Und ja nicht nur dieses eine, denn Schallenberg ist ja auch gesperrt fürs nächste.
Ja. Und die Sperre, auch mal kurze Regelkunde, die kann auch nicht rückgängig gemacht werden, ne? Also das ist, glaube ich.
Die steht.
Die steht und falsch hin, falsch her, der ist nächstes Spiel gesperrt.
Boah, interessant finde ich ja, dass der DFB sich dann zumindest noch dazu geäußert hat. Ne?
Stimmt.
Ihr habt, das ist vielleicht euer Blick durch das Schlüsselloch. Ihr habt.
Genau.
Na, Matthias?
Blick durchs Schlüsselloch.
Ihr habt mit dem DFB über diese Entscheidung gesprochen.
Genau, wir hatten nach dem Spiel beim DFB nachgefragt, wie sie diese Entscheidung bewertet haben. Und sie meinten, in der Realgeschwindigkeit hat der Schiedsrichter es falsch wahrgenommen, dass es ein Foul von Schallenberg gewesen wäre. Sie meinten auch, nach Ansicht der Fernsehbilder war das nicht mehr zu halten. Es war ganz klar eine Fehlentscheidung. Aber weil es eben diese Regel gibt, bei gelben Karten darf der VAR nicht eingreifen, gab es dann keine Möglichkeit. Es klang durch, dass man da auch nicht ganz glücklich mit ist. Aber so sind die Regeln und der DFB stellt sie auch nicht auf. Er kann jetzt nicht einfach eigenständig die Regeln vom VAR.
Das forderte Marc Wilmots, ne? Oder?
Genau.
Ja, fordern ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber schlug vor, dass man in die Regel ändert, aber.
Ja, genau, das kann eben nicht der DFB alleine entscheiden. Das liegt dann an höherer Stelle und aber das war die Äußerung auch in der Deutlichkeit jetzt nicht immer der Fall. Ne? Also ne, man ist ja schon vorsichtig, weil man jetzt sagt, der Schiedsrichter hat dann einen Fehler gemacht, aber da waren sie wirklich auch von vornherein sehr deutlich und haben gesagt, nein, gibt's nichts zu diskutieren, das war eine klare Fehlentscheidung. Hilft jetzt Schalke natürlich auch nicht mehr in der Situation. Wobei man sagen muss, es lag jetzt auch nicht nur an der Schiedsrichterentscheidung.
Da wollte ich nochmal gerade drauf kommen. Also das ist ja mal ein bisschen dankbar für Verantwortliche, bei solchen Sachen sich dann hinterher hinzustellen und auf den Schiri einzuhauen und dann so ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen, dass ja auch selbst nicht alles gut war. Weil, also man führt immerhin noch mit 1-0. Ja. Und man hat immer noch die Möglichkeit, auch mit 10 Mann das besser zu machen, als Schalke das gemacht hat.
Ja, und auch davor schon. Ne? Also man hatte auch in der ersten Halbzeit noch 2-3 hochkarätige Chancen.
Absolut.
Geratz meinte auch nachher in der Pressekonferenz, also was sie sich so oder so ankreiden lassen müssen, ist, dass man nicht schon zur Halbzeit 2-3-0 geführt hat. Und dann wäre wahrscheinlich mit diesem Spiel, mit dieser Dominanz, die man in der ersten Hälfte hatte, wo Nürnberg wirklich sich nicht mal dem Strafraum von Schalke ansatzweise genähert hat, ist, glaube ich, nicht, dass da noch was schiefgegangen wäre.
Genau.
Ne?
Der Sky-Kommentator hat irgendwie gesagt, der 16er, der Schalker, war in der ersten Halbzeit eine No-Go-Area die Nürnberger. Genauso hat man es ja auch wahrgenommen. Ja. Ne? Das war im Grunde genommen, habe ich in der ersten Halbzeit gedacht, ja gut, klar, ich hatte 2-0 getippt, habe meinen Tipp irgendwie schon im Prinzip nach Hause gefahren, weil ich dachte, 2-0 fährt irgendwann in der zweiten Halbzeit, ja, Pustekuchen.
Und danach auch wieder, ne? Entschuldigung, Sinan. Danach auch wieder, ne? Dann Nürnberg kassiert auch die rote Karte, wieder 10 gegen 10. Und dann war es eigentlich wieder das Ähnliche, dass Schalke die spielbestimmende Mannschaft war. Es war dann auch ein bisschen enttäuschend. Also so effektiv Karaman und Silla gegen Braunschweig noch waren, dieses Mal ist diese Effektivität vollkommen abhandengekommen. Also sie hatten beide mehrfach die Chance, den Ausgleich zu erzielen. Und dann die Fans, du hast auch gemerkt, die waren wieder da. Ne? Da war der Glaube, okay, jetzt 10 gegen 10, man sieht, Schalke zieht direkt wieder an. Das ist hier alles noch drin, das wieder zu drehen.
Klar.
Aber diese Effektivität war jetzt eben in Nürnberg nicht da und das war auch ein Faktor.
Genau, also auf der Habenseite ist definitiv diese erste Halbzeit, wo Schalke einen überzeugenden Fußball gespielt hat, Nürnberg hinten eingekesselt hat, das haben wir schon aufgerollt. Und dann kommt tatsächlich diese knapp 20 Minuten in Unterzahl, wo erstmal gar nichts geht. Und da werden dann eben eklatante Schwächen deutlich, die jeder Schalker ehrlicherweise auch bei der Aufstellung der ersten Elf gestern schon befürchtet hat, denn Cissé und jetzt dieses Klackern, das irritiert mich selber, daran muss ich mich noch gewöhnen. Das bedeutet übrigens nur, dass die Hälfte der Zeit rum ist. Dass mit Cissé und Kaminski die Innenverteidigung natürlich nicht die Innenverteidigung ist, wie sie Gerhard sie eigentlich haben will. Und dass diese auch nicht die stabilste ist, das weiß jeder Schalker. Und das hat man in den 20 Minuten dann sehr deutlich gesehen. Die Stellungsfehler, nicht nur der beiden natürlich, zu einer Abwehr gehören mehr als zwei Spieler, das ist so. Aber die Stellungsfehler der beiden waren dann bei allen Toren noch ziemlich eklatant. Und ich glaube, es war das dritte Tor, wo Kaminski sich sogar ganz böse aussteigen lässt. Ja. Ganz stark gemacht vom Nürnberger, der den Ball aus dem Lauf heraus an ihm vorbeilegt mit der Hacke. Hat dann natürlich auch den Tempovorteil ohnehin, weil er aus der Bewegung kommt. Aber du siehst dann natürlich auch nochmal auf den 30 Metern bis zum Strafraum, wie langsam Kaminski in diesen 1-zu-1-Duellen ist. Und sie stehen beide halt bei allen drei Toren eigentlich nicht wirklich gut. Werden aber auch sträflich alleingelassen von ihren Kollegen.
Wo wir gerade beim Thema sind, dann lass uns doch sofort die entsprechende Rubrik auswählen.
Spieler des Spiels.
Ja, ist nach dem Sieg letzte Woche ein bisschen einfacher, bei einer Niederlage einen Spieler des Spiels auszuwählen. Kathi, ich fange mal bei dir an. Was würdest du sagen?
Geht jetzt wieder ein bisschen weg von der Abwehr, aber ich glaube, diesmal als tragische Figur. Letzte Woche hatten wir ihn in positiver Manier hervorgehoben. Diesmal ein bisschen der tragische Akteur. Ja, ich bleib bei Ron Schallenberg. Einfach, Sinan, du sagtest es schon, es war genau dieser Knackpunkt im Spiel. Deswegen eigentlich mit die entscheidende Szene.
Hm. Ja, kann man so sehen. Dein Spieler des Spiels?
Ja, hervorgestochen ist gestern keiner so richtig. Ja. Insofern tatsächlich schwierig. Deswegen gehe ich auf Justin Hekerin, der an allen drei Gegentoren nichts kann. Den einen oder anderen Ball trotzdem auch vorher schon noch gut pariert hat. Wenn gleich dann der Rebound reinging, da kann er auch nichts für. Aber es ist auch so eine Gesamtbewertung quasi letzte Woche, diese Woche zusammen. Für mich strahlt der Junge eine unglaubliche Coolness aus, eine Ruhe aus, als würde er schon ein paar Jahre da stehen. Und die Abschläge, man mag minimal sein, das mag vielleicht nur marginal sein, aber die Abschläge, die kommen auf den Fuß. Schalke hat wieder einen Torwart, der mit langen Bällen tatsächlich ein Spiel schnell machen kann. Deswegen mein Spieler des Spiels gestern, Justin Hekerin.
Ich mach's mir einfach, ich schließe mich dir an. Wie du schon genau sagst, es ist das Gesamtkonzept. Also ich glaube, mit der Entscheidung hat Gerards so sehr sie ja auch dann diskutiert wurde letzte Woche im Vorfeld von Braunschweig. Ne? Da hat man, du hast ja noch gesagt, warum macht er die Baustelle auf und so. Aber im Großen und Ganzen nach zwei Spielen kann man sagen, nicht viel falsch gemacht, ne, in Sachen Torwart.
Nee, bisher mit den beiden Auftritten, die man jetzt von ihm gesehen hat, kann man sagen, richtige Entscheidung oder vertretbare. Man weiß jetzt nicht, wie hätte es Hofmann gemacht. Aber gerade diese Präsenz, die er auch ausstrahlt, ne, und eben diese Sicherheit, das war ja das, was man ihm jetzt auch vielleicht nicht unbedingt zugetraut hat, wenn man ihn in der U23 damals gesehen hat oder auch in Belgien. Er hatte gute Leistungen, aber wenn er Fehler hatte, dann waren es auch richtige Fehler. Also das war dann nicht mal so, ja, okay, den hätte man vielleicht haben können, sondern da hat er wirklich dann den Bock geschossen. Hm. Aber das jetzt bisher überhaupt nicht. Er wirkt sicher. Man merkt ihm nicht an, okay, ich bin jetzt die Nummer eins, ich trage jetzt hier die Last. Von daher absolut vertretbare Entscheidung bis hierhin.
Ja. Lass uns vielleicht einen Haken unter das Spiel setzen. Einmal vorausschauen. Nächste Woche, Samstag, 15:30 Pokal beim VfR Aalen in Baden-Württemberg. Sollte eigentlich nicht nur machbar, sondern pflichtsieg sein.
Ja, Pokal ist Pokal, dafür gibt es Phrasenschwein, ich weiß. Aber ich fasse schon beachtlich, ich kenne einen Karaman, der Kapitän, der übrigens meiner Meinung nach auch eine sehr gute Rolle als Kapitän macht, ne? Auch nach außen hin. Stand auch gestern an den Sky-Mikros nach dem Spiel und sagte, nächste Woche gewinnen wir gegen Aalen, in Aalen. Also es kam so selbstverständlich rüber, als sei das Spiel schon gespielt quasi, in seinem Kopf jedenfalls. Ja, natürlich, alles andere als ein Sieg wäre enttäuschend. Mindestens mal, aber auch trotzdem, das Spiel muss halt erst gespielt werden. Ja. Gut. Bist du dabei nächste Woche? Oder nee, sind
nächste
dann
Woche gehe ich fest davon aus, dass Robin wieder am Start sein wird.
Robin und Anni dann wahrscheinlich, genau. Okay.
Ist auch weit nach Aalen, man fährt ewig, glaube ich, ja. Schon bis da runter.
Ich glaube, das hat Schalke ja noch selten aufgehalten, weite Touren bis Land auf sich zu nehmen.
In der Tat, ja, auch gestern waren natürlich wieder 10.000, also nicht 10.000, aber 10.000, 15.000 waren es, glaube ich, am Ende Schalke natürlich bei diesem Spiel der großen Freundschaft in Nürnberg dabei. Diese Atmosphäre ist besonders geil, oder? Ich weiß, wir hatten zwar einen Strich schon unter das Spiel gezogen, aber die Atmo ist einfach geil.
Ja, also wenn man da vor dem Spiel gesehen hat, wenn dann das Vereinslied gemeinsam gesungen wird von 45.000 Fans, das ist schon was Besonderes, ne? Also man hat auch gemerkt nachher in den Fanforen und so, also ich habe die Schalker Fans untereinander, die gönnen den Nürnbergern jetzt auch mal nach 13 Jahren den Sieg wieder im Fanfreundschaftsduell. Wir waren ja Freitag schon in Nürnberg, auch da die Stimmung in der Altstadt. Die Fans haben sich da gehörig warm gesungen. Also es ist schon immer ein besonderes Spiel. Das merkt man bei allen Auswärtstouren, die Schalker machen, wo sie ja gerne reisefreudig sind. Aber in Nürnberg eben diese, wenn das eine ganze Stadt dann mobilisiert und man wird an jeder Ecke mit Glück auf begrüßt von irgendwelchen Nürnberg-Fans, als wenn es hier im Ruhrgebiet wirklich die gängigste Begrüßungsformel wäre. Das ist schon immer ein Highlight für die Fans.
Wir müssen aber auch noch über eine Sache sprechen, die unter der Woche passiert ist, abseits vom Spiel. Mike Buskins hat sich in einem sehr, sehr emotionalen Post auf Instagram verabschiedet, wird in Zukunft nicht mehr für den FC Schalke tätig sein. Sinan, du bist näher dran. Du hast mit ihm auch noch, glaube ich, Kontakt gehabt. Erzähl mal so ein bisschen die Hintergründe.
Ja, also dass Mike nicht mehr zum Trainerteam gehören wird in dieser Saison, das steht ja schon lange fest. Verzeiht, das steht ja schon lange fest. Trotzdem war nie so ganz, war lange nicht geklärt, ob er in irgendeiner Funktion für den FC Schalke 04 weiter tätig sein wird. Mike ist Schalke und Schalke 04 ist deshalb Schalke 04, weil es Menschen hat wie Mike Buskins hat und hatte. Bojo hat jetzt sich erstmal entschieden, sich zurückzuziehen und nicht in irgendeiner Maskottchenfunktion für den Club weiterzuarbeiten.
Weil darauf wäre es hinausgelaufen, ne?
Darauf wäre es wahrscheinlich hinausgelaufen. Wer Bojo kennt, der weiß, dass das mit Sicherheit kein Ende für kein Abschied für immer ist. Dafür lebt er den Verein viel zu sehr, dafür liebt er den Verein viel zu sehr. Und lieber Mike, falls du zuguckst, ich weiß hin und wieder, schaust du zu. Ich habe es dir in dieser Woche an anderer Stelle schon mal gesagt, als Schalke-Fan auch ganz persönlich vielen, vielen Dank für deine jahrelange treue Loyalität und Aufopferungsbereitschaft. Ich sagte es gerade schon, Schalke ist Schalke, dank Menschen wie dir und nicht nur wegen dem, was auf dem Platz passiert. Ja. Und da sind uns auch Andi Ernst und ich auch einig, wir meinen auch, Schalke verliert auch ein Stück seiner Identität mit dem Abschied von Mike Buskins. Hm.
Ja, man kann zumindest mal die Art und Weise des Abschieds, ne? Das war in den letzten Wochen immer wieder Thema. Einmal bei den aussortierten Spielern, dann auch bei den Funktionären. Und ich glaube, es war auch wirklich unglücklich. Man verabschiedet Asamoah beim letzten Heimspiel gegen Hansa Rostock in der letzten Saison vor der Kurve. Das auch schon relativ früh vor dem Spiel, also das Stadion war noch halb leer. Aber dass Mike Büskens dann eben nicht denselben Abschied bekommt, das war schon unglücklich, dass er dann ein paar Wochen später in einem Gespräch am Rande gesagt bekommt und dann jetzt diese Ungewissheit, ne, und es verwundert nicht, dass er
der Verein stellt ihm aber schon die Option, sich bei einem Spiel zu verabschieden, wenn er das möchte. Also nicht, also das unterschlagen wir jetzt nicht. Aber grundsätzlich geht es da in der Tat viel um Art und Weise, ja.
Ja, das reiht sich ja ein in die Abschiede, die man auch dann gegen Ende der letzten Saison hatte, ne, wo sich auch von Leuten getrennt wurde. Alles so ein bisschen schnöde, wo man, wir haben ja auch drüber gesprochen öfter, wo man gesagt, okay, jeden Einzelfall natürlich für sich betrachten und vielleicht sind manche Entscheidungen auch zumindest rational richtig, aber was ist auf Schalke schon rational und wir wissen alle, mit wie viel Emotionen da immer mitschwingen und ich finde auch vor dem Hintergrund wirkt das jetzt so ein bisschen schnöde, jemand wie Mike Büskens, der die Mannschaft vor 2 Jahren in die Bundesliga zurückgeführt hat, von seinen ganzen UEFA Cup Leistungen irgendwie ganz zu schweigen, das ist dann einfach, das wirkt halt so, ja, da ist die Identifikation, die der Fan mit dem Verein hat, die wird da so ein bisschen dann gekratzt, ne?
Wobei, bevor da jetzt ein falscher Zungenschlag reinkommt, also unabhängig von der Person Mike Büskens und der Person Gerald Asamoah, dass ein Totalumbruch auf Schalke völlig nötig war, nötig war, ist glaube ich unumstritten. Und erstaunlicherweise gelingt das bislang ja ganz gut. Noch ist es relativ leise, auch wenn es vor dem ersten Spiel so ein bisschen Gemurmel gab, aufgrund der ersten Aufstellung, weil da viele neue Spieler noch nicht dabei waren. Aber grundsätzlich scheint sich das eingeruckelt zu haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann in Aalen und dann in der Bundesliga weitergeht. Und hinten hat schon die Eieruhr geklingelt.
Genau, die Zeit ist um. Bundesliga nochmal kurz, die Vorschau, der nächste Gegner ist Magdeburg, auch wenn ein Auswärtsspiel.
Genau.
In 2 Wochen dann, ne? Also die Woche nach dem Pokalspiel. Und danach kommt, glaube ich, schon der SC Köln, ne?
Ich meine, ja, du hörst mich jetzt etwas auf den falschen Fuß, okay, aber ich glaube tatsächlich.
Ja, genau, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall spannend. Wir werden es natürlich wie immer in gewohnter Weise begleiten, immer am Tag nach dem eigentlichen Spiel und wie ihr seit letzter Woche ja wisst, ihr könnt uns nicht mehr nur auf YouTube sehen, sondern ihr könnt uns auch als Podcast abonnieren bei allen bekannten Plattformen, bei Spotify, bei Amazon, bei Apple, vielleicht habe ich jetzt eine vergessen oder eine zu viel gesagt, aber guckt einfach, sucht einfach. Wir sind sicher, ihr findet das. In dem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Freut euch aufs Pokalspiel. Hakt hat Nürnberg Spiel schnell ab. In diesem Sinne, Glück auf.
Tschüss und Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.